der DocForum Podcast.
Heute für euch im Programm der erste Teil der Reihe Female Filmmakers, Female Figures, den Ateliergesprächen bei den DocForum Perspektiven. David Späth, künstlerischer Mitarbeiter der HFF München, im Gespräch mit der Regisseurin Pia Hellenthal über ihren Film Searching Eva. Diese Diskussion über Pias Umgang mit der Protagonistin, den langen Produktionsprozess und Pias Erfahrungen im Schneideraum wollen wir euch nicht vorenthalten. Viel Spaß beim Zuhören.
Wie schön, dich hier zu haben. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, über den Film zu sprechen und da freue ich mich sehr drauf. Ganz kurz vorweg, wir beginnen das Gespräch hier, aber ich stelle mir das eigentlich so vor, dass wir das ziemlich bald auch zu einem Gespräch wandeln, in dem wir uns über den Film unterhalten. Aber vorweg erstmal eine Frage, so ein Film, am Anfang beginnt er meistens entweder mit einem Thema oder mit einem Protagonisten. Was war denn bei dir zuerst da?
Der Protagonist, also Eva war da. Das begann damit, dass Georgia, die Co-Autorin und Creative Producerin, mit mir gearbeitet hat. Wir saßen zusammen und sie kam irgendwann zu mir und meinte, Pia, ich habe hier so einen Blog gefunden. Ich weiß nicht, ob ich gerade total gelangweilt bin einfach bei der Arbeit oder ob es wirklich genial ist. Guck es dir mal an. Und dann habe ich es mir angeguckt und habe nicht mehr richtig aufhören können zu lesen. Und das ist halt Evas Blog, den sie schreibt, seitdem sie 14 ist. Und sehr ehrlich über ihr Leben berichtet. Und hinzu kommt, dass sie einfach unglaublich gut schreibt. So, dass man, also sie hat ein interessantes Leben, aber sie schreibt auch unglaublich clever und klug. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da so ein, ja, irgendwie so ein Zeitgeist manifestiert wurde in diesem Blog, den ich gespürt habe, aber nicht in Worte fassen konnte. Und ich war sehr, ja, angetan. Und dann haben wir sie getroffen.
Und als du sie dann getroffen hast, auf welcher Ebene hat sie dich da berührt? Also du hast jetzt schon eigentlich zwei Begriffe genannt, Ehrlichkeit und Zeitgeist, sind vielleicht zwei wichtige, aber was hat dich da in der Begegnung fasziniert?
Also es war so, das war damals, 2015 habe ich sie das erste Mal getroffen und da sah sie noch ganz anders aus. Da hatte sie noch so ganz lange Haare und sah irgendwie, also hatte so was Engelsmäßiges und sie saß so in so einem ganz weißen Zimmer, ganz in weiß gekleidet, in so einer Berliner Wedding-Wohnung. Und wir haben sie eigentlich nur eine Sache gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, womit es angefangen hat. Seit wann schreibst du deinen Blog oder so? Und dann hat Eva einfach geredet ohne Punkt und Komma. Und zwar über alles. Also es gab keine Zensur sozusagen. Und ich glaube, was passiert ist dann bei mir, ist, dass wenn du halt jemanden vor dir hast, der sich nicht selber zensiert oder diese Einordnung für sich selber nicht macht, um zu sagen, das ist privat, das ist die private Person und das ist die öffentliche Person und die zeige ich jetzt dir, dann musst du das tun. Also dann bist du wie auf dich selbst zurückgeworfen und fängst plötzlich an, in Kategorien zu denken. Wer ist dieses Mädchen? Also damit du sie einfach irgendwie benennen kannst. Und da fängst dann eigentlich schon an, worum wir gekreist sind beim Filmemachen. Es ging total viel um unsere Projektion. Weil ich dann einfach angefangen habe zu denken, wieso versuche ich jetzt sie in diese Kategorie zu verpacken? Was bedeutet das genau? Und wie viel sagt das über mich aus? Und wo ich herkomme, dass ich in diesen Kategorien denke, weil Eva tut es nun mal nicht. Also die ist ein Freigeist und sie hat sich von vielen Kategorien einfach freigemacht. Und das war das, wo ich dachte, okay, das ist ein Film wert.
Also das war dann eigentlich so der Anfang von einem Prozess, der jetzt Jahre dann gedauert hat, eigentlich dieses Einordnen von dieser Person Eva. Was mich jetzt bei dem Film total fasziniert hat, eigentlich ist, dass da was gelungen ist, was ich eigentlich ein riesen Kunststück finde. Und zwar hast du zwei Begriffe zusammengebracht für mich, die eigentlich erstmal ein Widerspruch sind. Das ist zum einen die Ehrlichkeit und zum anderen kommt mir da bei dem Schauen von dem Film immer wieder Inszenierung in irgendeiner Form in den Sinn. Und das widerspricht sich aber bei dir nicht, sondern das bereichert sich oder das macht ein Nachdenken darüber, wie viel Ehrlichkeit ist in der Inszenierung oder was fällt dir zu den Begriffen ein?
Ja, also Eva hat so einen schönen, die hat immer mal wieder, während wir den Film gedreht haben, immer uns wieder so Synopsen, was der Film ist, auf ihrem Blog geschrieben, damit wir das lesen. Und eine Beschreibung des Films war, This is a film about about a girl on the process of self-abolishment. The girl is me, because representation is a lie. Und das finde ich fast ziemlich gut zusammen. Also sobald man anfängt zu denken, dass ich das, was ich von mir zeige, eh eine Konstruktion ist, ist eh schon eine Lüge, egal ob ich das jetzt zeige oder jemand anderes über mich zeigt, ist eh nur eine Facette, ist es halt, ist das so ein bisschen ausgehebelt, dieses, was wir inszeniert nennen sozusagen, weißt du? Und ich glaube, wenn du halt alles von dir offenlegst, so wie Eva das tut, und es gibt halt keine moralische Wertung, das ist das Wichtigere über mich oder das hat mich jetzt mehr geprägt als das andere, sondern es hat mich alles irgendwie geprägt oder das macht mich alles irgendwie aus. Oder das Sandwich, was ich am Morgen gegessen habe, erzähle ich genauso detailliert wie die Vergewaltigung, die ich vor 5 Jahren erlebt habe. Dann plötzlich steht dieses Inszenieren und dieses Ehrlichkeit irgendwie eher ineinander und anstatt, dass es so entweder das eine oder das andere ist. Und ich glaube, also im Kern geht es mir in dem Film darum, dass man sagt, diese vermeintliche Identität ist eine Konstruktion, die wir selber machen, die aber auch von außen kommt. Und so insofern ist der Film auch eine Konstruktion und inszeniert muss er sein, weil darüber reden wir auch.
Ja, das ist ja schon interessant, auch wie die Eva sich da so austestet und sich verschiedene Identitäten überall gibt, weil es in ihrem Leben auch recht einfach ist. Also sie hat kein wirkliches Zuhause oder so. Zumindest spürt man das jetzt nicht in dem Film, dass sie die ganze Zeit an einem Ort ist, sondern sie wechselt eigentlich den Ort, wechselt dort auch immer wieder, wie sie sich gibt, mit wem sie sich umgibt, wie sie sich definiert und probiert eigentlich an sich aus, was am besten zu ihr passt. Ist das, so wirkt es zumindest ein bisschen. Macht sie denn da Fortschritte? Hat sie denn da einen Fortschritt gemacht, Adainor, in dem, was du siehst? Oder hast du vor allem einen Fortschritt in deiner Suche gemacht?
Aber das ist eine andere Frage. definier Fortschritt, weil ich glaube, das ist, da fängt es halt schon an. Wenn ich sage, sie hat einen Fortschritt gemacht, unter welchen Maßstäben? Ist es jetzt besser, wenn sie, also weißt du?
Nee, vielleicht in Bezug auf Zufriedenheit, oder? Das ist, hat ja immer was bei ihr auch was Getriebenes, dass sie nach was sucht oder was Suchendes. Insofern vielleicht Fortschritt, dass sie was findet.
Das Interessante ist bei Eva tatsächlich, dass ich gar nicht das Gefühl habe, dass sie so sucht, sondern dass sie sich eher mehr und mehr löst. Ist eher das umgedrehte Ding. Also, dass sie, sobald sie irgendwo ist und das Gefühl hat, dieser Schuh passt mir nicht mehr, weil ich irgendwie, ich habe verstanden, woher dieser Schuh kommt. Also, ist schwer zu beschreiben. Also, sobald sie verstanden hat, dass der Freundeskreis, in dem sie sich befindet, bestimmte Werte als die wichtigen Grundsteine in dieser Gruppe annimmt. Und sie diesen Werten irgendwie aus diesen Werten rausgewachsen ist, kann sie sich einfach leicht lösen. Und ich habe das Gefühl, sie löst sich, streift eher so die Haut ab, anstatt dass sie permanent eine neue ausprobiert. Weißt du, am Anfang habe ich auch gedacht, sie sucht eigentlich die ganze Zeit und versucht immer wieder neue Kleider an, aber irgendwie, mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist eher der umgedrehte Prozess. Sie wird nackter und nackter und nackter und nackter und nackter. Und deswegen kann sie auch überall hin. Es gibt keinen Ort, der nicht zu ihr passt, sozusagen. Eigentlich eher eine Befreiung, auch wenn das, ja, auch wenn man es angucken kann und sagen kann, es ist traurig oder es ist, du bist verloren oder das kann man so sehen. Für mich ist es was anderes tatsächlich, mittlerweile.
Ich würde nochmal gern kurz zurückkommen auf das Inszenieren, weil das ist ja auch, was du als Filmemacherin jetzt da stark damit umgegangen bist in irgendeiner Form. Da gibt es ja viele von diesen Tableaus, die stehenden, festen Einstellungen. Wie sind die entstanden? Interessiert mich einfach als Macher, weil ich mir die Situation, wie stelle ich mir die Situation vor? Also die sind da...
Ja, also ich versuche mal so ein bisschen noch zu überlegen, wie das kam, weil es ist ja ist schon lange her. Ich weiß, dass wir halt am Anfang ein fürchterliches Problem hatten, weil wir festgestellt haben, okay, wir haben eine Person, die sich nicht definieren lässt. Wie zum Teufel machen wir einen Film darüber, der einen Anfang hat und ein Ende? Wir müssen irgendeine Form finden oder auch eine Narration finden, die die sie nicht in eine Schublade packt am Ende des Films. Also die nicht sagt am Ende, aha, das ist also Eva Collet. So. Und insofern war für mich von vornherein völlig ausgeschlossen, dass man, auch weil es mich einfach nicht interessiert tatsächlich, aber das war auch inhaltlich ausgeschlossen, dass man ihr einfach folgt. So, dass man einfach versucht, die wahre, ihren Alltag einzufangen. Das ist auch gar nicht so spannend. Ich glaube, das Spannungsverhältnis bei Eva ist, dass du dich zu ihr verhalten musst. Und deswegen fand ich es interessant, dass man sie lange angucken kann, dass es Bilder gibt, wo sie sich anguckt und wo man sie anguckt, wo es wirklich darum geht, ja, für mich ist so ein bisschen am Anfang des Films, in diesen Bildern, wo sie anguckt, hat man noch das Gefühl, man guckt sie, und am Ende habe ich das Gefühl, sie guckt einen eher zurück an. Sie wird so ein bisschen vom Filmobjekt zum Subjekt. Im besten Falle ging euch das so ein bisschen so. Ja, die sind, glaube ich, einfach so entstanden, weil ich wusste, ich muss ein künstliches Element da reinbringen, was für mich so ein bisschen die Selfies repräsentiert, die sie im Internet von sich macht. Am Anfang war das so. Am Ende ist es wirklich einfach eher so ein Formelement geworden. Ja,
ich finde es ziemlich fantastisch, weil es so einfach klar macht, hier geht es um Selbstinszenierung oder Inszenierung. Oder da würde mich auch total interessieren, was fällt Ihnen dazu ein? Weil ich denke, das ist bestimmt auch ein Spannungsfeld in dem Film, das einen umtreibt. Also wenn es da eine Anmerkung, Frage oder so gibt, bitte unbedingt.
Was hat Eva selber gesagt zu dem Film?
Ja, das war lustig, weil Eva hat, als der Film dann fertig geschnitten war, also die hat Ausschnitte gesehen, als wir die Voice-Over-Aufnahmen gemacht haben, weil sie ja einsprechen musste. Und hatte damals aber, da war das noch nicht ganz, ganz fertig geschnitten, hat gesagt, nee, ich guck's mir jetzt nicht an. Und dann, je später das wurde, hat sie immer gesagt, nee, ich guck's mir jetzt nicht an. Und dann hat sie tatsächlich das zum allerersten Mal gesehen auf der Berlinale, auf der Premiere, mit allen anderen zusammen. Und sie fand's super, aber sie hat den seitdem auch nicht einen nochmal noch gesehen. Sie meinte, sobald sie den nochmal sieht, fängt sie wahrscheinlich an, die Voice-Over, die ja ihre Texte sind, zu redigieren. Also sie ist sehr perfektionistisch. Sie fand den toll. Also sie meinte, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr es hinkriegt, einen Film darüber zu machen, dass sich Identität dekonstruiert, aber probiert. Und am Ende meinte sie, ja, ich finde, you did a good job, hat sie gesagt. Vielleicht sage ich noch eine Sache dazu, weil ihre größte Angst war, also Eva hat uns eigentlich wirklich immer machen lassen. So. Die hat nie gefragt, was macht ihr jetzt mit der Szene? Oder die hat immer alles mitgemacht auch. Die war wirklich so eine Komplizin beim Dreh. Außer wenn ich ihr gesagt habe, kannst du ein anderes T-Shirt anziehen? Hat sie gesagt, nein, sobald es um Klamotten geht, lass mich in Ruhe hier. Aber die einzige Sorge, die sie mal zwischendurch geäußert hat, war, dass wir sie so festzurren und sagen, das ist Eva Collet. Also, dass es so eine klare Identität gibt, die für immer eingefroren ist.
Ja, da wollte ich auch einhaken. Also hat sie praktisch auch nicht gesagt, ich möchte am Schluss mal drüber gucken, sondern sie hat euch komplett freie Hand gelassen. Was ich spannend fand, oder ist ja ein wiederkehrendes Motiv oder Element, dass sie hat einen extrem intensiven Blick. Du hast es gerade schon angesprochen, dass sich dieser Blick auch wandelt. Das habe ich auch so empfunden. Oder hat aber von Anfang an was sehr, sehr Selbstbestimmtes. Da habe ich mich gefragt, war das jetzt ihre Idee? Weil sie als Blogger natürlich fotografierst du dich viel, du weißt auch genau die Perspektive und so weiter. Und man sieht ja auch immer wieder, dass sie eben sehr genau Anweisungen gibt, ob es jetzt geht darum, wie sie wo gekrault werden will von dem Typ oder ob es eben bei dem Selfie mit der Mutter, dass sie schon so eine sehr genaue Vorstellung hat, wie sie es haben will. Also diese Szenen, wo sie diesen Blick immer so lange in die Kamera, war das eure Idee oder war das ihr Vorschlag, sozusagen das immer wieder einzubauen, sowas an verschiedenen Stellen?
Nee, das war nicht ihre Idee. Das war unsere Idee. Aber für sie war das super anstrengend, weil diese Szenen, wir haben teilweise sie 6-8 Minuten lang einfach nur gucken lassen. Die hat irgendwann die Krise gekriegt. Ich meinte, Leute, nicht noch, wir haben die Performance-Shots genannt. Nee, das war unsere Idee. Aber ich meine, was sie gemacht hat, und das haben wir uns mehr und mehr zunutze gemacht sozusagen, ist, die ist Profi. Die ist viel mehr Profi als wir alle, was so Selbstinszenierung oder Inszenierung angeht, weil sie einfach damit aufgewachsen ist. Die macht das, seitdem die 14 ist. Die weiß ganz genau, wie sie aussieht, wann sie wie wirkt, welche Pose interessant aussieht. Und nicht nur schön, ich rede nicht von schön, wie sie schön aussieht, sondern wie sie wirkt. So. Das heißt, wir haben irgendwann, habe ich einfach nur noch die Kamera aufgestellt, so wie ich sie gerne hätte, und gesagt, Eva, such dir mal den Platz, der am besten aussieht. Guck mal, das ist das Frame. Schau mal, wo du dich positionierst am besten im Raum. Und meistens war das so, wow, sieht super aus. Also wir haben da schon kollaboriert, aber sie hat jetzt nicht, sie hat überhaupt nicht eingegriffen in den Film. Die hat uns wirklich machen lassen, was wir wollen.
Du hast gesagt, selbstbestimmt. Wie sehr ist sie denn bestimmt davon, wie sie wirkt? Also wie sehr bestimmt ist ihren Alltag, dass sie sich digital ablichtet, dass sie ihren Instagram-Account pflegt, dass sie ihre Identitäten im Netz pflegt? Ist es was, was man so selbst, also was, oder nicht man, sondern was sie selbst die ganze Zeit steuert, oder steuert es ab einem gewissen Punkt auch sie, weil sie im Grunde Situationen permanent in dem Licht sieht?
Also jetzt gerade ist es zum Beispiel so, dass sie überhaupt nicht mehr, sie macht kein einziges Foto mehr von sich. Also da ist sie jetzt gerade. Sie sagt so, ich habe mir das ausgetrieben. Sie meint, ich habe es so zum Exzess betrieben, jetzt reicht's. Das ist aber das, was ich meine mit, die häutet sich permanent so. Also die geht halt zu so einem Extrem mit diesen Sachen dann und sagt dann, okay, alles klar, jetzt mache ich was Neues. So, das ist langweilig. Oder nicht langweilig, aber jetzt habe ich es irgendwie, jetzt habe ich einen Mechanismus verstanden bei mir. Oder ich habe mir was, ein Gedankengut gelöscht, was ich vorher hatte. Also ich hatte nie das Gefühl, dass sie das bestimmt. Ich hatte wirklich, die hat es angefangen, weil die aus einem sehr kleinen, konservativen italienischen Dorf kam und Leute nicht geredet haben. Also die als junge Frau konnte über bestimmte Sachen, die ihr passiert sind, einfach nicht offen reden und hat dann angefangen zu schreiben darüber. Und plötzlich ist das explodiert, weil es unfassbar viele junge Frauen gab, die irgendwo auf der Welt saßen und nicht offen reden konnten. Und dann gab es so eine Krisen-Community, also Tumblr ist ja, ich weiß nicht, wer sich damit auseinandersetzt, aber es sind wirklich viele Frauen einfach, die über sich schreiben. Und das ist ja lange vor MeToo, auch wir haben Eva vor MeToo getroffen. Ich glaube, das war auch nochmal so ein Moment, weswegen ich den Blog gelesen habe, dachte, wow, die spricht einfach Sachen so offen und gnadenlos an, ohne das moralisch anzugucken. Und ich glaube, das war so eine Art Möglichkeit, die Sachen rauszulassen, ne? Und dann hat sich der Blog und ihre Internetidentität mit ihr gewandelt, mehr und mehr. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie das bestimmt.
Mm-mm. Ja, du hast ja schon festgestellt, dass es bei ihr jetzt keine Tabus gab, was ihr filmen dürft und was nicht. Und man hat auch das Gefühl, dass ihr so alles zeigt eigentlich in dem Film. Gab es von außen irgendwo Grenzen, was ihr gerne gefilmt hättet vom Umfeld, was ihr aber nicht filmen konntet, weil das Umfeld anders drauf reagiert hat?
Du meinst mit den anderen Leuten im Film?
Ja, also zum Beispiel die Familie, oder da gibt es ja auch die eine Szene mit dem in dem Hotelzimmer. Gab es irgendwie so mehr Momente, die ihr gerne mitgenommen hättet, wo ihr aber eben auf Widerstand von außen gestoßen seid?
Selten. Also bei der Familie war es so ein bisschen tricky tatsächlich, weil die Stiefmutter, die Frau, die neue Frau vom Vater, ein bisschen Probleme hat mit Evas Lebensstil. Ich glaube, die hat vor allem damit Probleme, dass sie sich prostituiert. So, das ist ihr Hauptproblem. Und das zum Beispiel war ein Tabuthema. Ich wusste, dass wir das nicht ansprechen dürfen mit den Eltern. So. Oder ich weiß, Eva hat es einmal probiert, während wir da waren mit dem Vater, während die Spaghetti gemacht haben da. Hat sie versucht, darüber zu reden, und der war sofort so zugemacht. Ist okay. War ja auch sauer erstmal. Ich glaube, das war so ein Thema, was wir vermieden haben. Und ansonsten war es aber so mit den anderen Leuten im Film, dadurch, dass Eva halt so natürlich mit der Kamera ist, also es ist exakt das Gleiche, als wäre die Kamera nicht da, steckt sie die Leute so an. Also es passiert sofort so eine ganz große Natürlichkeit. Und es war ganz selten so, dass uns irgendwelche anderen Leute mal Grenzen gezeigt haben. Also ich erinnere mich an einen Moment, wo wir mit zwei anderen Mädels gefilmt haben, die irgendwann Speed genommen haben. Und dann meinte ich so, könnt ihr vielleicht euch ein bisschen mehr nach rechts setzen, damit ich das mit im Bild habe? Und sie so, nee, ich will aber nicht, dass du uns filmst, wie wir Speed nehmen. Und ich so, ach ja, es gibt so Leute, die halt vielleicht ein Problem damit haben, gefilmt zu werden bei dem, was sie tun. Aber ansonsten haben sie uns irgendwie alle immer machen lassen, tatsächlich.
Ja, das ist auch ein Riesengeschenk, sie als Protagonistin da zu haben, die das eigentlich so öffnet. Also ich finde, beim Schauen ist es wahnsinnig verblüffend, wo man da überall dabei sein darf, muss, will, soll in deinem Film. Da machst du ja eine Welt auf. Zu der Struktur von dem Film hätte ich ein paar Fragen. Und zwar zuerst mal so eine ganz pragmatische. Wenn ich mir den Schnitt vorstelle, dann, oder wenn ich sehe, wie stimmig das ist, aber dran denke, über was für eine lange Zeit das entstanden sein muss, das Material, allein von den Frisuren oder so, da kriegt man einen Schwächeanfall. Wie habt ihr das bewerkstelligt? Was hattet ihr an Material? Wie lange saßt ihr? Und was war eigentlich dann, darauf zielt es ab, die Hauptaufgabe, die Hauptschwierigkeit?
Das war krass. Also der Schnitt war krass. Wir haben jahrelang dran gesessen. Ich, ohne mal die Editorin Jana Hühnerbach, die wirklich genial ist, weiß ich nicht, was ich getan hätte. Also es gab auch wirklich regelmäßig Zusammenbrüche von uns beiden, weil wir dachten, wir kriegen es einfach nicht hin. Man kriegt es einfach nicht hin, wir kriegen da keinen Film draus. Weil man natürlich offensichtlich, es gibt gar keinen Faden, es gibt eigentlich nichts, woran man sich festhalten kann. Und es gab auch im Schnittprozess so häufig den Moment, es gab wirklich, jeder Teil vom Film saß schon überall. Also wir haben es alles rumjongliert, Ewigkeiten. Also es war so dünn, die Linie, wann was funktioniert hat und wann nicht. Also es konnte wirklich, hier konnte eine Szene sitzen und dann hat man sie ein bisschen weiter nach da geschoben und plötzlich brach alles zusammen. Der Film war nichts mehr, also einfach gar nichts mehr. Wir haben irgendwann rausgefunden, das war eigentlich so ein bisschen so der Durchbruch, würde ich sagen, dass wir in Themenblöcken denken. Also dass wir zum Beispiel das Thema Arbeit nehmen. Und alles, was irgendwie mit dem Thema Arbeit zu tun hat, Szenen oder auch Blog-Einträge oder aber auch Follower-Fragen, so wieder drum kreisen. Und zum Beispiel zählt für mich aber auch eine Szene dazu, wie das Mädchen, was auf dem Balkon sitzt bei dieser Wohnungsbesichtigung, die draußen sitzt und sagt, wenn ich nicht viel arbeite, kann ich mich nicht auf den Balkon setzen und entspannen. Also, weil das ist so eine, finde ich, absolute Erscheinung unserer Zeit, so, dass man sich nicht wirklich entspannen kann, wenn man nicht richtig viel gearbeitet hat. Verblödung des Kapitalismus im Grunde genommen. Diese Sachen gehören für mich auch dazu. Also ich habe, zum Beispiel haben wir diese, in dem Blog, das hat sich irgendwann wieder aufgedröselt, aber wo wir das Thema Arbeit benannt haben, geht es auch parallel, kommt das Thema Krankheit rein. Also es überschneidet sich irgendwie. Und eigentlich haben wir nur noch, ja, uns um Themenblöcke gekreist, die alle irgendwas mit Identität zu tun haben. Wie bildet sich Identität? Woraus ziehen wir unsere Identität? Was sage ich über mich und denke ich bin, was denke ich bin ich, weil ich mich in welche, über welche Sachen definiere ich mich im Grunde genommen. Genau, und das war so ein bisschen der Durchbruch. Und dann haben wir eigentlich, dann haben wir diese Kreise aneinander gelegt und dann rumjongliert, dann ist natürlich dann noch viel passiert, aber das war das Fundament. Am Ende, Jana meinte neulich, als sie den Film nochmal gesehen hat, meinte, der Film ist jetzt wie eine weibliche Periode eigentlich.
Okay. Was war am Anfang der erste Begriff, habe ich mich gefragt, jetzt gerade beim Schauen, das erste Kapitel, wie unter welchem Überbegriff steht das?
Wir hatten mal so einen komischen The Lover oder sowas, das ist aber auch schnell wieder hat sich wieder aufgelöst.
Gibt es weitere Fragen?
Sieht sich Eva selber als frei?
Ich glaube, Eva wird sich nie als frei bezeichnen. Also ich meine doch, vielleicht wird Eva sagen, dass sie keine Angst hat davor zu sterben, wie viele andere. Ich glaube, das ist so, sie hat keine Angst, sie hat keine Angst zu sterben, weil sie keine Angst hat, was zu verlieren, so. Das insofern vielleicht, aber sie wird es nicht als frei bezeichnen. Ich sehe sie also auf jeden Fall als freier als mich und als viele anderen, weil sie sich von vielem frei gemacht hat, was uns in Kategorien packt oder was uns unfrei werden lässt.
Vielleicht gerade ganz kurz noch zur Freiheit. Das ist ja auch, finde ich, kriegt man immer wieder so ein Gefühl für, dass Freiheit ja manchmal auch so die größtmögliche Katastrophe irgendwie ist, weil es bedeutet, dass man alle Bindungen abschneidet. So, und da ist sie ja eigentlich permanent dran, Bindungen kurz aufzubauen und dann wieder zu kappen, um sich wieder frei zu schwimmen. Und das finde ich auch beeindruckend da drin, wie das so einem Lust auf Freiheit einerseits und andererseits auch zeigt, dass das eben heißt, dass man sich loslösen muss von vielem.
Ja, ich meine, ich glaube, das ist das, was mich an Eva auch fasziniert hat. Das ist gut und das ist schlecht. So, das ist jetzt der Weg. That's the way to go. So, es ist halt nun mal alles komplex und es ist alles auch immer widersprüchlich, was wir tun. So, es gibt keine einfachere Lösung für Sachen. Und ich fand bei Eva auch einfach faszinierend, dass sie so einfach zu ihrem Widerspruch steht und nicht sagt, weil irgendjemand schreibt, wie kannst du dich als Anarchistin bezeichnen, wenn du ein iPhone hast? Dann sagt sie, ja, aber ich meine, es ist nun mal praktisch, ein iPhone zu haben. Und es ist natürlich, macht einen kirre, dieser Widerspruch, aber gleichzeitig leben wir den ja alle so. Und deswegen können wir auch nicht so tun, als könnten wir so moralisch auf irgendwas blicken und sagen, das ist jetzt das Gute und das ist das Schlechte. Es ist irgendwie...
Ja, da wollte ich gern einhaken, das Thema, dieses Ethische, wie geht man ran? Also man hat ja eben, der Protagonist oder die Protagonistin ist sehr frei, sehr offen, aber manchmal ist es ja eben auch nicht immer gesund. Also man weiß vielleicht selber nicht mehr, auch wenn man auf Drogen ist, man geht an Orte, wo man eben nicht mehr wirklich entscheiden kann, ist es jetzt gut, wenn es gefilmt wird oder nicht. Das heißt, da hat man als Filmemacher auch eine Verantwortung. Gab es da Situationen, wo sie selber sagen mussten, jetzt müssen wir sie schützen? Weil sie hat ja keine Grenzen, das sieht man ja auch. Und das ist natürlich auch Teil des Faszinosums bei ihr.
Ich hatte immer das Gefühl, sobald ich sie anfange zu zensieren, stelle ich mich über sie. Weil sie zeigt ja, also sie entschließt sich ja, ihr Leben öffentlich zu leben. Und sobald ich sage, das ist jetzt für die Öffentlichkeit bestimmt und das nicht, also wer bin ich, das einzuordnen? Zu sagen, das ist das Richtige, das darf gezeigt werden von dir. Ich glaube nicht, dass ich klüger bin als sie.
Aber trotzdem gibt es natürlich so Momente, wo man denkt, okay, wo geht es vielleicht ein bisschen zu weit? Wo habe ich einfach mehr Lebenserfahrung, muss vielleicht ein bisschen mich zumindest Fragen stellen, sagen, willst du da wirklich hin? Denk nochmal drüber nach. Oder es geht nicht um dieses Paternalistische, wäre ein Missverständnis, aber ich glaube schon, auch wenn jemand regelmäßig Drogen nimmt, da kann man ja nicht so tun, als ob der in jedem Moment wirklich 100% fähig wäre, jetzt eine sinnvolle oder eine Entscheidung zu fällen, wie in einem nüchternen Zustand. Und was mich auch ein bisschen irritiert hat, und es hängt damit zusammen vielleicht, ist, dass ich gestaunt habe mit der Vorgeschichte, auch wenn vielleicht nicht alles wahr ist, faktisch, ja, was sie da erzählt, aber die ganzen Übergriffe und diese Kindheit, die sie hatte mit den Eltern und die ganzen Konstellationen, wie enorm gut sie das eigentlich wegsteckt. Und sie sagt zwar sehr offen alles Mögliche, aber es gibt in dem ganzen Film eigentlich überhaupt keinen Moment, wo sie mal wirklich, wo man Eindruck hat, sie ist jetzt richtig traurig oder depressiv oder schlecht drauf. Also es ist mir irgendwie, das hat mich schon auch irritiert. Verstehen Sie, was ich meine? Gab es die Momente, man hat sie dann rausgelassen oder, ne? Also die Frage habe ich mir immer gestellt. Wie macht sie das? Es kann ja sein, es gibt absolute so Ausnahmemenschen, die das vielleicht tatsächlich hinbringen. Aber ich habe gesagt, es kann ja eigentlich nicht sein. Irgendwo müssen ja auch diese dunklen Momente sein und die sehe ich in dem Film nicht. Es ist hat mich irritiert.
Also ich muss sagen, ich sehe dunkle Momente in dem Film, aber vielleicht auf andere Art und Weise, weil ich, also was ich tunlichst vermieden habe, war ein psychologisches, pathologisierendes Porträt von Eva zu machen. Also das interessiert mich nicht und ich habe auch das Gefühl, dass es über Frauen zuhauf gemacht worden ist, Missbrauch brauchen wir nicht mehr. Also ich habe alles, wo ich das Gefühl hatte, ich ordne jetzt etwas ein, in das ist gesund und nicht gesund, versucht rauszulassen. Ich habe eigentlich versucht, mich so wenig wie möglich zu zensieren tatsächlich.
Ich rede aber nicht davon, was gesund ist oder nicht gesund. Also das ist nicht mein Thema, das muss ich noch mal kurz sagen.
Nee?
Nein, es ist was völlig anderes zu sagen, hier ist jemand krank und ich pathologisiere ihn. Oder hier ist jemand in einer schwierigen Situation in seinem Leben, zum Beispiel eine Krise oder eine depressive Phase, wo ich einfach sage, ich muss den vielleicht beschützen, indem ich zum Beispiel einfach sage, lass mal 3 Tage gut sein. Ich komme nächste Woche wieder. Und
ach so, ja. Also das mussten wir gar nicht machen, weil wenn es Eva wirklich so schlimm ging, hat sie uns gar nicht getroffen. Das ist, wie gesagt, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich auf Eva aufpassen muss, weil Eva sich besser kennt, als ich sie kenne. Die ist weiter als ich da. Die ist wirklich ihr eigener Boss. Und und es gab Phasen, während wir gedreht haben, wo sie Heroin genommen hat, so, und auch abhängig war. Es war nie lange tatsächlich. Da haben wir sie einfach nicht gesehen in der Zeit. Das war von ihr gewählt. Und die Phasen, also die ich mit ihr erlebt habe, die. Ich hatte nie das Gefühl, Eva war nicht zurechnungsfähig. Aber selbst wenn es diese Phasen gegeben hätte, ich glaube, das hätte mich für den Film auch nicht interessiert tatsächlich. Ich glaube, diese Phasen hätte ich auch gar nicht gedreht.
Also sie hat dich ja auch wahrscheinlich nur dahin mitgenommen, wo sie sich selbst und wie sie sich selbst inszenieren will. Und so wirkt ja auch das, dass du im Grunde nie jenseits ihrer Inszenierung zeigst oder filmst und dass der Teil, Eva, auch gar nicht Teil deines Films ist. Den gibt es vielleicht auch, wo und zu dem gehören vielleicht so düstere, in sich zurückzieh-Momente, Gedanken, wie auch immer. Aber das ist gar nicht Teil dieser Filmkonstruktion und auch nicht dessen, was sie inszenieren will.
Ja, ich glaube, das ist richtig, was du sagst. Weil ich glaube, dass meine Art, Eva zu respektieren, war, niemals außerhalb ihrer eigenen Geschichte zu gehen. Also das, was sie, die Geschichte, die sie über sich konstruieren will oder erzählen will, die nehme ich ernst. Anstatt, dass ich jetzt irgendwie versuche, hinter die Fassade zu blicken und zu sagen, wer ist denn die echte Eva Collet hinter dem Online-Profil? Wo sind denn die traurigen Momente? Wo ist denn das von dir? Ich habe diese Armlänge, die sie mir gegeben hat, ernst genommen. So. Ich bin nicht darüber, ich habe nicht versucht, eine Wand zu brechen, wenn das Sinn macht für dich. Es ist halt nicht.
Ja, es ist nicht genau das, was ich meinte eben, weil wenn man sagt, sie ist so ehrlich und authentisch, dann gehört ja auch dazu, dass man traurige Momente hat. Also ja, wenn man ganz ehrlich ist, dann ist eben auch mal ein Tag schlecht oder traurig. Es geht ja nicht darum, dass es düster ist, sondern einfach, dass man sagt, ich bin heute traurig oder ich bin heute schlapp. Sie ist natürlich eigentlich immer trotz allem sehr energetisch und sehr zugewandt und immer sehr präsent. Und also mein Eindruck ist halt, dass wir natürlich schon auf der Inszenierungsebene bleiben. Und das ist ja auch okay, ist jetzt keine Kritik, ich stelle es nur fest. Ich habe mich einfach so gefragt, wie ist es eigentlich praktisch vonstatten gegangen? Ne? Vielleicht wäre es interessant, nochmal zu sagen, es wurde gesagt, es war ein langer Zeitraum, wie lang dieser Zeitraum jetzt tatsächlich war und wie das eigentlich praktisch vonstatten gegangen ist. Also wie lange, wie oft hat man sie begleitet oder so, dass man sich das einfach mal so praktisch nochmal vorstellen.
Ja, also es hat 2015 angefangen und dann haben wir Ende 2018 das letzte Mal gedreht. Und die Art, wie wir gedreht haben, war eigentlich, dass wir, das war ja super praktisch für uns, weil wir mal auf ihrem Blog lesen, nachlesen konnten, was passiert ist oder wo sie gerade ist und mit wem sie auch zusammen ist. Das heißt, wir haben immer, je nachdem, also wenn sie ist irgendwie nach Mexiko gefahren und hat da sich verknallt und dann haben wir gedacht, okay, wäre es okay, wenn wir übermorgen kommen? Und sie sagt, ja, kommt. Und es war halt so ein bisschen, wir gucken, was gibt sie uns auf ihrem Blog und wir reisen dahin, wenn wir das Gefühl haben, das ist jetzt gerade das Richtige für einen Film oder ja, das haben wir noch nicht oder das ist jetzt eine interessante Phase in dem Leben. Das heißt, wir haben eigentlich über diesen Zeitraum immer so ein Wochenblöcke irgendwo mit ihr verbracht, manchmal auch nur zwei Tage, aber so.
Und an welchem Moment hattest du denn für dich den Eindruck, dass jetzt abgedreht ist? Also wie kann man das definieren nach 3 Jahren immer wieder stückweise Dreh? Ist da irgendwann, war das ein bestimmtes Bild, das du noch wolltest? Oder was stand da am Schluss?
Das weiß ich nicht. Das war irgendwie so ein Gefühl. Wir brauchen jetzt nichts mehr. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo uns irgendwie, also mir wurde ja immer klarer, während wir gedreht haben, was der Film sein wird. Also, dass Eva eine Projektionsfläche wird und nicht, was ich gerade meinte, ein Porträt. Es richtet sich ans Publikum. Es ist ein Dialog eher, als dass es über Eva ist. Ne? Oder dass man Eva dann am Ende kennengelernt hat. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, dass während des Drehs habe ich das mehr und mehr formell auch begriffen für mich, was das bedeuten könnte. Oder es war eigentlich eher so ein abstrakter, intellektueller Prozess, diesen Film zu verstehen, worum es überhaupt geht, für alle Beteiligten, als dass es jetzt irgendwie so das Material war tatsächlich. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir das intellektuell begriffen hatten, ach so, das ist es, haben wir geguckt, okay, brauchen wir dafür noch irgendwas Konkretes? Also wir haben auch nochmal nachgedreht, als wir schon fertig waren mit dem Schnitt fast. Da haben wir nochmal ein paar Bilder gedreht, das haben wir uns bis zum Ende eigentlich offen gehalten. Das ist super, das werde ich auch immer wieder so machen. Das ist fantastisch, einfach nochmal 5 Tage sich offen halten zu drehen. Und da sind halt zum Beispiel viele von diesen Bildern nochmal entstanden, von diesen Performance-Shots und so. Ja.
Ich wollte auch nochmal ein bisschen zum Dreh fragen. Also okay, ihr habt Wochenblöcke. Er kann es nochmal ein bisschen erklären, wie man sich das vorstellen kann. Also wie viel wart ihr im Team irgendwie? Habt ihr dann gesagt, ja, mittags um 12 kommen wir vorbei und dann macht ihr euch fertig für die Party? Oder hat man einfach geschaut, was passiert? Also das würde mich nochmal sehr interessieren.
Ja, also wir sind tatsächlich einfach irgendwo einfach aufgekreuzt dann. Wir waren meistens zu dritt, also Kamera, Ton und ich. Stimmt gar nicht, Georgia war auch immer dabei, 4. Und dann war es häufig so, dass wir einfach mit Eva erstmal abgehangen haben und geguckt haben, wo steht sie gerade, wer ist gerade in ihrem Leben, sie hat uns erzählt und dann haben wir so ein bisschen geguckt, was gibt sich ganz natürlich und manchmal haben wir versucht, so ein bisschen mehr, okay, jetzt lass uns mal irgendwas machen, vielleicht können wir mal rausgehen oder so, also je nachdem, wie passiv Eva zu dem Zeitpunkt war, weil es war auch häufig, dass sie einfach tagelang nur im Bett gelegen hat oder nicht so viel groß machen wollte. So, ne? Und wenn wir dann in Mexiko waren, dachten wir schon halt, okay, lass uns einen Roadtrip nach Acapulco machen. So Sachen haben wir dann schon einfach gemacht und dann ist irgendwas entstanden. Also es war halt meistens so ein wirklich, ja, aus so einem gemeinsamen Prozess, wo können wir jetzt hingehen damit? Also dieses Bild, was ihr gesehen habt da, wo sie auf diesem Scooter sind, das ist wirklich aus einer Reihe, aus einer Kette von, ach komm, das wäre doch jetzt lustig passiert. Also, ach komm, wir fahren nach Acapulco, das wäre doch jetzt lustig. Irgendein Typ im Auto erzählt, dass er T-Shirts verkauft. Und dann dachten wir, komm, das ist doch eine lustige Geschichte, lass uns mal diese T-Shirts kaufen im Supermarkt. Und dann stand auf dem Strand einfach dieser Scooter. Also es ist wirklich sehr spontan tatsächlich viele Sachen passiert. Ne? Andere Sachen sind so ein bisschen geplanter, aber das ist halt je nachdem, wir gucken jetzt einfach, was passiert, aber am Ende, wir wissen, wir brauchen dieses und dieses Bild, deswegen lass uns versuchen, dann so hinzufahren, wenn es gerade in ihrem Leben ist.
Ja, ich hätte noch mal eine Anmerkung zu deiner Einstellung gegenüber der Protagonistin. So wie du sie sozusagen nur besucht hast, wenn ihr danach war, kommt mir der Film auch manchmal vor wie eine visuelle Erweiterung ihres Blogs. Und ich erinnere mich an eine Seminardiskussion, die wir hatten anlässlich eines Herzog-Films, nämlich Gascha Brumm, der leuchtende Berg mit Reinhold Messner, wo er den Messner gefilmt hat und so weiter. Und er kommt wieder in seine Selbstdarstellungsattitüde, als ob er einen Dia-Vortrag hält. Dann fragt der Herzog ihn, wie bist du vor das Antlitz deiner Mutter getreten, als du ihr erzählen musstest, dass dein Bruder umgekommen ist. Und dann fängt er an zu weinen. Also der Herzog hat ihn sozusagen mit einer Frage aus dem Schema rausgebracht. Das wäre dir ja auch freigestanden, sowas zu tun vielleicht. Ja. Und klar, da hatten wir eine große Ethikdiskussion, ne? Wie kann man den zum Weinen bringen und so fort. Aber ist es nicht auch eine Form der Feigheit, sich immer nur auf das einzulassen, was die andere gerade von sich geben will?
Kannst du so sehen, finde ich nicht. Ich hatte neulich, waren wir in Korea mit Evas Film und wir hatten wirklich eine sehr spannende Diskussion, weil eine Frau, nachdem sie viele Filme gesehen hatte, sagte, es ist irgendwie witzig, weil ich gucke die ganzen Filme von Männern und habe das Gefühl, Männer machen ein Statement nach dem nächsten und denen gucke ich die Filme von Frauen und die gucken vielmehr dem zu, den sie da gefilmt haben, ohne irgendwie ihre eigene Meinung dazu sagen zu müssen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht meine Meinung gesagt habe zu Eva. Ich habe es nur nicht getan, indem ich sie versucht habe, offener zu legen, als sie sich selber legt. Sie legt sich eh schon offen. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich muss eine Wand durchbrechen, nicht für das, was ich machen wollte. Ich fand gerade die Wand spannend. Das ist das, woran ich mich gestoßen habe. Ich habe mich daran gerieben, das ist das, womit ich gerade eingestiegen bin, dass ich sie nicht greifen kann, wirft mich auf mich zurück, es macht mich selber, es zwingt mich dazu, mich selber anzugucken und mit welchen moralischen Vorstellungen ich da diese Frau angucke und sage, wieso bist du so? Willst du nicht lieber das machen? Wäre es nicht gesünder, wenn du aufhörst mit Drogen? Ist Sexarbeit wirklich das Richtige? Kannst du überhaupt sagen, Sexarbeit und Feminismus, kann man das in einen Topf werfen? Diese ganzen Fragen, die man an diese Frau hat, ich möchte das, also das ist viel spannender, finde ich, als, ja, wie gesagt, zu sagen, Eva, das ist die wahre Eva Collet oder hier bricht sie doch zusammen. Das interessiert mich einfach nicht. Also.
Du hast beschrieben, wo sie dich betrifft, berührt. Eine Frage so beim Filmemachen ist ja auch immer, wo man denkt, dass der Film den Zuschauer trifft, also welche Erfahrung beim Zuschauer vertieft wird. Was war da deine Vorstellung?
Das ist aber so eine Geschmackssache. Ne? Ich werde immer schnell wütend bei Filmen, wenn ich das Gefühl habe, ich soll jetzt was fühlen. So. Deswegen, ich glaube, ich bin vielleicht ein bisschen verkopfter Zuschauer. Und deswegen ist mein Film vielleicht auch eher verkopft. Es ist kein, ich glaube, da, man fühlt was, aber man fühlt nicht so, man wird jetzt, ich glaube, man wird wahrscheinlich nicht zum Weinen gebracht, so. Und ich glaube, was ich wollte, ist, dass man, ja, wie ich meinte gerade, so mit sich selbst anguckt am Ende des Films und nicht, und aufhört vielleicht, Eva anzugucken und einzuordnen. Ich glaube, das ist so mein Hauptwunsch gewesen, dass man, je länger man dem Film zuguckt, desto weniger hat man das Gefühl, man kann jetzt diese Person nehmen und sagen, das und das ist sie. Eigentlich ein Denkprozess, so, den ich mir gewünscht habe.
Ja. Jetzt hätte ich noch eine Frage zum Rhythmus. Und wir haben ja nur die Gelegenheit, den Film einmal zu gucken, außer wir gucken jetzt dann gleich nochmal. Habt ihr euch da, oder das ist wahrscheinlich bei der Montage so entstanden, dass man da ein ziemlich gutes Gefühl dafür entwickelt, wann was passt und in welcher Geschwindigkeit man dem Zuschauer was anbietet. Die Performance-Szenen, die werden ja eine Weile ausgehalten und die sind aber verschieden lang. Es gibt welche, die sind relativ kurz und andere, da kann man sich den ganzen Raum in der Zwischenzeit angucken, immer wieder auf das Gesicht, von dem man dann irgendwann weiß, dass es sich nicht bewegen wird. Es gibt, glaube ich, die erste Einstellung, das ist die im Sand, wo man dann zuerst denkt, das ist ein Foto, um dann zu sehen, dass sich das Haar bewegt. Und ich denke, ihr habt da beim Schnitt sicherlich eine Menge Geisteskraft rein investiert, wie ihr das genau macht und immer wieder verändert eventuell. Feinschnitt ist das ja dann.
Zum Rhythmus, was halt wirklich krass war beim Schnitt zu merken, ist, dass wir am Anfang, sind wir super schnell. Also da springen wir wirklich von einem Moment zum nächsten. Und das ist aus ein paar Notwendigkeiten heraus entstanden. Zum einen war es so, dass wir am Schnitt riesengroße Probleme am Anfang haben, überhaupt zu verstehen, dass es einen Block gibt. So, also ganz blöde, simple Sachen, die man erstmal verstehen muss. Dann mussten wir klar machen von vornherein, dieser Film wird nicht chronologisch sein. Der wird dir keine Narration bieten, die du jetzt erwartest. So, das heißt, du musst eigentlich erstmal jede Art von Orientierung kaputt hauen durch möglichst viel verschiedene Szenarien, Eva in verschiedenen Outfits mit verschiedenen langen Haaren und so. Am Anfang, glaube ich, weiß man ja noch nicht mal, ist das immer sie? Also ich kann es nicht mehr so sehen, aber man hat ja wahrscheinlich Schwierigkeiten, sie überhaupt zu identifizieren in den ersten Szenen. Und deswegen ist der Anfang so entstanden, dass das wirklich, wir springen jetzt erstmal. Und dann rollt sich das, es bleibt beim gleichen Prinzip, aber es rollt sich so ein bisschen auf und wird so ein bisschen langsamer. Und ja, wirklich wieder, also so im Detail der Rhythmus, da müsste jetzt Jana was zu sagen, weil das hat tatsächlich viel mit Intuition zu tun. Also es gab wirklich einen Moment im Schnitt, das war super spannend. Da waren wir kurz vor Ende im Schnitt, das war so 2 Wochen vor Ende. Und wir haben eine Episode so umgestellt. Also wir haben den Vater weiter nach vorne gesetzt. Und der gesamte Film ist zusammengebrochen. Es ist wirklich, hat nichts mehr funktioniert. Und dann, Jana hat mich nach Hause geschickt und meinte, Pia, du gehst jetzt nach Hause und morgen kommst du wieder und sagst mir ganz genau, wie ich den Film schneiden soll, weil ich habe keine Ahnung mehr. Und ich war völlig frustriert, sie war völlig frustriert. Und dann haben wir uns irgendwie am nächsten Tag zusammengesetzt und ich habe gesagt, Jana, ich habe keine Ahnung, wie ich den Film, ich habe auch keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und wir saßen und meinten, okay, dann gehen wir jetzt einfach mal rein intuitiv vor. Das war wohl bemerkt nach 8 Monaten Arbeit. Die Szene, okay, was findest du jetzt gut? Das Bild? Ja gut, lass uns das Bild. Jetzt fühlt sich das irgendwie so an, als könnten wir einen Song haben. Okay, dann lass uns mal den Song hinlegen. Also es war wirklich dann plötzlich nur noch Bauchgefühl. Aber klar, die Strukturen im Kopf waren vorher da, ne?
Das möchte ich ja, nachdem ich hier Filmrhetorik ab und zu unterrichte, doch unterstreichen. Das Bauchgefühl ist das, was am Schluss kommt, wenn man lange genug drüber nachgedacht hat. Und total spannend finde ich jetzt die Geschichte, dass der Vater, wenn er zu früh kommt, den Film kaputt macht. Denn wenn wir hier mal eine 5-Akt-Struktur anlegen, was man natürlich durchaus kann, wenn man sich hinreichend damit beschäftigt, sind die Geschichten über die Eltern, die müssen gegen Ende kommen, denn wenn sie am Anfang kommen, ist es ein banaler Film, der erzählt wie alle anderen Filme. So ist man dann so sehr an der Person interessiert, dass man das als Zusatzinformation erlebt, aber nicht als Erklärung.
Ja, und ich meine, was uns halt nochmal, um da auf diese Themen zurückzukommen, was wir immer versucht haben zu machen, ist, die Eltern mit größeren Themen zu verknüpfen. Also bei der Mutter reden wir über Religion im Endeffekt. Und beim Vater reden wir über Arbeit eigentlich. Also das war immer unser Gedanke. Wir versuchen jetzt nicht, persönliche Szenen von den Eltern oder das Verhältnis zwischen Eva und den Eltern darzustellen, sondern die sind eigentlich so aufgeladene Figuren und stehen für irgendein Thema. Ich glaube, das hat uns auch geholfen, die nicht als so gewichtig zu empfinden, ne? Oder die bringen uns weiter, anstatt dass sie irgendwas festhalten.
Hat es eigentlich schon jemand gesagt, dass es ein super toller Film ist?
Nein, danke schön.
Ja, ich hätte noch mal eine kleine Frage. Und zwar, ich fand die Anekdote aus Korea ganz schön. Und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen Überblick geben, wie der Film so aufgenommen wurde, was verschiedene Spektren dazu gesagt haben, vielleicht gerade so im feministischen Bereich oder auch der privilegierte weiße Mann. Also wie hast du das so wahrgenommen, wie den Film aufnimmt?
Wo ich den größten Unterschied natürlich sehe, ist, wenn wir in verschiedenen Ländern sind. Also wo ich es total spannend fand, war Russland, weil die Leute das super politisch aufgegriffen haben. Also das, wenn wir über grenzenlose Identität reden, ne, wurde als zu so einem, wie lässt sich das übertragen von einer Person auf eine politische Situation, wenn du nicht mehr in Grenzen und Kategorien denkst und es sich aufweicht und du eigentlich alles sein kannst, was ich total interessant fand, wo auch plötzlich sehr viele ältere Leute mit dem Film andocken konnten, was ich zum Beispiel bei der Berlinale nicht so erlebt habe, das war eher dann das jüngere Publikum. In Kopenhagen war es, das war so eine super junge, hippe Crowd, die dann da saß und einfach permanent gelacht hat bei dem Film, weil die einfach, glaube ich, diese Lebensrealität kennt. Und wo es auch spannend fand, war Korea natürlich, weil es halt nochmal ein ganz anderes Verständnis von Frausein gibt. Und nach dem Film kamen wirklich also junge, weinende Mädchen zu uns und haben uns umarmt so und wollten Eva gar nicht mehr in Ruhe lassen, weil da halt irgendwas brennt so. Es gab wohl einen, das habe ich aber auch nur gehört, einen schönen Fall, als wir das Pressescreening, das war noch vor der Premiere auf der Berlinale hatten, ist wohl am Ende vom Film ein älterer weißer Herr aufgestanden und hat gesagt, das ist die größte Scheiße, die er jemals gesehen hat und so ein narzisstischer Müll und dafür werden Steuergelder ausgegeben. Der war richtig sauer und ich dachte, ja super, das könnte was werden mit dem Film. Tatsächlich muss ich sagen, die meisten Personen, die Probleme haben, sind ältere, also so Frauen ab 40, 50. Also die größte Kritik, die ich kriege, ist aus dem Spektrum. Interessanterweise. Also da gibt es auch die, genau die gegenteilige Haltung, aber das ist, ja.
Und was ist da deine Erklärung?
Naja, also ich meine, es ist halt, ich glaube, es gibt halt so einen gespaltenen Feminismus, ne? Also es gibt halt sehr viele feministische Gruppen, auch die Prostitution komplett ablehnen. Und Eva geht da ja halt anders mit um und der Film geht ja auch anders damit um. Wertneutral sozusagen, was für viele schon als positiv gilt. Könnte mir vorstellen, dass es daher kommt.
Ja, ich fand nochmal spannend die visuelle Ästhetik, die der Film hat. Das ist ja schon sehr, wie soll ich sagen, in the moment, ja, absolut diese Generation. Und man, ich habe im Abspann gesehen, ich habe es leider nicht ganz erfasst, dass das Vice Network da involviert ist. Und natürlich kennt man das Vice Magazin, das ist eben genau diese Ästhetik, die der Film auch hat, würde ich sagen. Und mich würde interessieren sozusagen, inwieweit, also was genau, also wie da die Verbindung war, also was tatsächlich Vice jetzt daran beteiligt war und wie die, welche Art von Kooperation gab es? Da magst du dazu was erzählen? Weil ich finde, die Ästhetik ist natürlich total im Jetzt und sehr spannend. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil des Films, eben nicht was, sondern wie es erzählt ist und visuell sehr stark erzählt ist, auch über die Bilder. Und
ja, also Weiß ist einfach nur so insofern involviert, als dass ich den Laden ganz gut kenne, weil ich da früher mal gejobbt habe und die mir am Anfang, als noch keiner mehr Geld geben wollte, mir einfach Equipment geliehen haben und gesagt haben, nimm die Kamera und den Ton. Und insofern sind die da reingekommen. Die haben einfach nur Equipment gestellt. Die hatten gar keine inhaltliche. Die haben den Film gesehen, als er fertig war und haben gesagt, cool, schreiben. Schön, dass wir uns da drunter schreiben können. So. Die haben nicht viel mehr damit zu tun. Außer Lisa Reisch, die bei Weiß arbeitet und von Anfang an bei dem Film, also sie ist aber auch eine Freundin von mir, von Anfang an unglaublich dramaturgisch bei dem Film war. Also die hat den Film wie mitgelebt. So, die kommt von Weiß, das ist aber, ich vergesse das immer wieder, weil die eigentlich kommt die über einen anderen Zugang zu mir. Genau. Und zu dem,
wenn du da gearbeitet hast, dann kennst du ja die Generation schon. Also dann hast du viel Kontakt schon zu dieser Generation auch einfach gehabt, weil die Zielgruppe ist ja sehr jung. Du hast gesagt, du hast da auch gejobbt, dann hast du dich ja schon viel mit dieser Generation beschäftigt oder kennst die ganz gut,
ich muss, ich finde junge Generation immer spannend. Ich meine, das ist halt das Neue.
Aber da nochmal kurz anschließend an das zu dem Kamerakonzept. An welchem Punkt, weil das finde ich immer ein sehr schwierigen Prozess, wann man zu seinem Kamerakonzept kommt und findet, gerade wenn man so langsam einsteigt in den Film, also wenn du eben langsames Kennenlernen und dann da mal einen Dreh und dann da. Und es ist ja trotzdem, obwohl die Drehs so versprengt waren, sehr konsequent eigentlich. Naja, dann eigentlich mit Ausnahmen auch, aber du bist wahnsinnig viel auf dem Stativ. Das ist ja schon mal einfach, wenn du gerade so sagst, man hängt zusammen ab und dann passiert was spontan und so. Das ist ja alles andere als Stativ eigentlich, vom Gefühl her. Und dann habt ihr euch aber entschlossen, da Stativ, fest, große Bilder, finde ich super. Wann und wer hat das initiiert? Also ich habe den Eindruck, dein Kameramann ist einfach auch toll.
Also das ist eine grundsätzliche Geschmacksentscheidung. Ich mag es einfach lieber. Per se, Jan ist auch, also der Kameramann. Zu diesen spontanen Szenen ist es eigentlich total interessant, weil wir haben das Bild aufgebaut und dann haben wir einfach die Sachen im Bild passieren lassen und dann, also man kann eigentlich, ich habe das Gefühl, fast spontaner sein, weil die Kamera weniger stört, weil die schneller vergessen wird. Also wenn du einfach läufst oder eine Situation weiterlaufen lässt und sagst, okay, jetzt drück auf den Knopf und das kommuniziert man aber nur mit Kamera und Ton und die anderen wissen, dass sie irgendwann gefilmt werden, aber sie vergessen es irgendwann. Also es entsteht fast mehr Spontanität, habe ich das Gefühl. Ja, ich meine, was mir halt klar war, ist, dass der Film super künstlich sein muss. So, der darf halt nicht, das darf keine shaky Handkamera sein, die hinter jemandem herläuft, weil ich eben der Film nicht versucht, irgendwas Echtes einzufangen. So, das muss wie Bonbon aussehen. Und der muss ganz klar sagen, ich bin ein Film. So, und damit ihr das auch versteht, ihr seid das Publikum. Eva ist die ist jetzt die Protagonistin eines Films. So, das ist das Spiel, was wir hier spielen. Das muss der Film zu jeder Zeit sagen.
was er bei dir ja schon ganz am Anfang sagt, der Film startet jetzt. Damit man sich so bewusst ist, der Film startet jetzt und nicht ein Einblick in Wahrheit.
Genau.
Gibt's noch weitere Fragen? Weil dann ganz, ganz herzlichen Dank dir. Ich werfe noch einen kurzen Blick auf meinen Zettel, ob ich da noch was... Stimmt, ich habe noch eine Frage, die würde ich nämlich gerne einfach noch erfahren. Diese ganzen Kommentare, wie hast du die aus dem Pool an Blog-Einträgen, die sie gemacht hat, zusammengesammelt und den Voice-Over genauso? Oder hat sie das extra geschrieben für deinen Film?
Nee, also musst du dir vorstellen, dass wir zu dem viel Material, was wir hatten, auch nochmal ein unglaublich vieles Material hatten an Blog. Das von Eva geschriebenes Blog-Material und Follower-Fragen. Das ist nicht extra für den Film geschrieben. Also bestimmte Sachen sind verknappt, ne? Wenn die Geschichten erzählt hat, sind die zum Teil ewig lang und sehr komplex. So, das konnte man für den Film nicht machen. Aber ich habe mir eigentlich aus ihrem Blog diese Sachen rausgestückelt. So. Und die funktionieren, das hat ähnlich mit der Selektion ähnlich funktioniert wie mit den Szenen. Sobald man wusste, das ist ein Thema, welcher Blog-Eintrag eröffnet dieses Thema? Und die Follower-Fragen sind unterschiedlich. Also die sind zum Teil einfach wirklich von den Followern und zum Teil sind es die Fragen, an denen ich mich abgearbeitet habe. Ich sage jetzt aber nicht welche. Weil ich einfach dachte, es ist halt, die Follower sind ja auch dafür da, dass man, also für die Reflexion überhaupt da, ne? Dass man checkt, es geht nicht um, also man kann jetzt nicht nur jemandem zugucken, sondern es gibt permanent eine Intervention von jemandem, der zum Teil, mit dem ich mich zum Teil näher fühle als Eva, so als Zuschauer. Oder manchmal antizipierten Follower, was ich denke oder gedacht habe oder so. Das ist eigentlich das Element, was dazu einlädt überhaupt, dass man in eine Reflexion kommt. Das heißt, das muss auch von mir kommen, weißt du? Also ich habe die Follower ausgewählt nach, wie kann ich mich an dieser Frau abarbeiten, also als Projektion.
Ja, super, so Fragen zu stellen im Film, ja, so schön. Also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für den Film. Für das lange Gespräch, für die vielen Einblicke. Schön, dass du da warst. Danke dir.
Danke euch.